jede Ebene des Unternehmens ist ein potenzielles Einfallstor für Cyberattacken. Das, glaube ich, ist eben auch, das war das, was ich eben meinte, kein Kostenfaktor, sondern es ist eine Investition in die Arbeitsfähigkeit des Unternehmens und so muss es auch verstanden werden. Und ich könnte den Begriff Unternehmen auch mit Verwaltung noch ergänzen oder, weil alle Systeme sind mittlerweile so miteinander vernetzt, dass jeder eigentlich diese Grundregeln beherrschen sollte.
Ja, es gibt so eine schöne Idee einer Security-Reifegrad. Die Frage ist immer, wo befindet sich ein Unternehmen? Das hat wenig mit der Größe des Unternehmens zu tun, manchmal auch. Aber die wesentlichen Schritte sind einmal, dass man sich am Anfang ganz klar Gedanken darüber macht, wie denn überhaupt meine gesamte IT-Landschaft aussieht. Das ist häufig das größte Problem. Die Leute wissen selbst in kleineren Unternehmen schon gar nicht mehr, welche Systeme benutzen meine Mitarbeiterinnen überhaupt alle? Welche Daten liegen da drauf? Und dann stellt man irgendwann fest, oh, da liegt ja noch eine Kopie meiner Datenbank irgendwie auf dieser öffentlichen Dropbox.
Herzlich willkommen zu unserem Inside Talk von Vodafone Business. Das ist unser regelmäßiger Deep Dive, immer am letzten Freitag des Monats. Ich bin Christoph Bursek. Meine Gäste heute sind IT-Security-Experten. Einmal der Alexander Rabe im Rahmen der Verbandsarbeit für den ECO-Verband für Internetwirtschaft. Und einmal der Jan Girlich als Security-Experte. Jan ist der Lead-Security-Expert bei Iteratec, ein Unternehmen, das IT-Security-Fragen berät und zum Beispiel auch sogenannte Pentests durchführt. Wir bekommen immer sehr positives Feedback, wenn wir einen Überblick über die aktuellen Gefahren in der IT-Branche geben. Und darum möchte ich gerne die Erfahrung meiner Gäste für euch anzapfen und am Ende der Folge für jede Hörerin und jeden Hörer so ein paar Aha-Momente, vielleicht so eine Art aktuelle Checkliste oder auch unangenehme Fragen erarbeiten, die man 2024 fürs eigene Unternehmen mal ehrlich und schmerzhaft beantworten sollte. Was ist die Gefahrenlage in Zeiten von KI? Wo sind die größten Herausforderungen? Wo sind die größten Versäumnisse? Was sind alles aktuelle Cases, über die man mal rüberschauen sollte? Das alles und viel mehr jetzt in unserer Folge. Herzlich willkommen, lieber Alex und lieber Jan. Schön, dass ihr da seid.
Moin.
Hallo.
Kennt ihr beide euch?
Noch nicht persönlich.
Nee, noch nicht.
Okay, ich habe das jetzt so verstanden. Einmal der Jan, du sitzt und hilfst Kunden, KundInnen dabei zu verstehen, wo sie vielleicht irgendwie angreifbar sind in ihrem Unternehmen. Und Alexander, du bist Managing Director für ECO, dem Verband der Internetwirtschaft, und bekommst von euren Mitgliederinnen und Mitgliedern so ein bisschen mit, wo der Schuh so drückt, wenn es um das Thema Security geht, richtig?
So ist das, aber wir sind nicht nur Verband und mit unseren Mitgliedern aktiv am Markt, wir betreiben auch den DKIX, das ist der größte Internet-Austauschknoten in Frankfurt am Main. Mhm. Und insofern haben wir auch noch einen sehr direkten, ich sag mal, Überblick über die aktuelle Gefahrenlage, über diese infrastrukturellen Bereiche.
Das ist spannend, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ich habe den mal vor 20, 25 Jahren angucken dürfen. Da durfte man tatsächlich noch hingehen. Da hatten wir im selben Rechenzentrum, glaube ich, einen Server hingestellt für einen Kunden. Und dann wurde gesagt, guck mal hier, und das ist irgendwie der DKIX. Und dann war das halt so ein Kasten und dann liefen da viele Kabel drin. Und dann wurde gesagt, da läuft im Grunde das ganze Internet drüber. Das war ziemlich beeindruckend.
17 Terabit Datendurchsatz pro Sekunde als Peak in letzter Zeit. Ja, das ist immer noch sehr beeindruckend.
Ich finde beeindruckend. Damals war das, wie du sagst, alles noch so ein bisschen hemdsärmlich. Ja. Ich kenne Stories, dass dann irgendwie das Domain-Name-Service-System stand bei irgendeinem Professor in einer amerikanischen Universität auf einem Desktop-Rechner unterm Schreibtisch. Und das war Ende der 90er durchaus noch teilweise üblich, dass das ganze Internet noch so zusammengestöpselt war. Das hat sich heute natürlich ganz geändert.
Und ich glaube, allein auch aus Sicherheitsgründen dürfte ich da jetzt als Typ nicht einfach bis an den Rechner rangehen, ne?
Ich hoffe doch, oder?
Ja, also da haben wir durch die Kritisverordnung auch sehr klare Vorgaben. Das sind kritische Infrastrukturen. Ja. Und ja, in der Tat, es ist mittlerweile wirklich ein Hochsicherheitstrakt, den man nur noch auf Anmeldung und dann mit Personalausweis etc. pp. Besuchen darf.
Ja, spannend. Aber da habe ich nachher noch eine Frage. Das ist total gut, dass du mich dran erinnerst. Ich würde gerne mal mit so einer provokanten Frage anfangen. Wenn ihr jetzt drei Systeme zur Auswahl hättet und eins davon hacken müsstet und sozusagen euer Leben davon abhängt, dass es klappt, welche System würdet ihr wählen? Oder vielleicht, Jan, du zuerst, Windows, Mac oder irgendeine Linux-Distribution?
Okay, so rum würde ich ganz klar das Windows wählen. Windows ist einfach riesengroß, hat unglaublich viele Komponenten da drin. Und allein schon die Einstellungsmöglichkeiten da drin, das alles richtig zu machen, ist eine Herausforderung. Da sehe ich einfach die größten Angriffschancen.
Hm. Alexander, ich weiß, dass du jetzt nicht aktiv hackst, aber wenn du so ein bisschen in eure Zahlen guckst, hast du das Gefühl, da gibt es auch so einen klaren Trend, dass manche Betriebssysteme einfacher und manche ein bisschen schwieriger zu kapern sind?
Es sind genau die Systeme, an denen Menschen arbeiten, die nicht sensibilisiert, die nicht geschult sind und die sozusagen das Einfallstor für solche Hacks bieten. Ich glaube, ich würde immer das System wählen, bei dem ich mir sicher bin, dass da Anwender dran sitzen, die gewisse Lücken haben und die wir relativ einfach dazu bekommen können, die Lücken, die es gibt, die es in allen Systemen gibt, so offen zu legen, dass man einen direkten Zugang bekommt.
Hast du absolut recht, Alexander. Hättest du jetzt, Christoph, die Frage andersrum gestellt, welches, würde ich sagen, ist das sicherste, hätte ich nämlich genauso auch geantwortet und gesagt, das ist das System, mit dem du als Administrator oder Administratorin dieses Systems dich am besten auskennst und es am besten absichern kannst. Wenn ich als Linux-Mensch jetzt die Aufgabe bekommen würde, einen sicheren Windows-Server hinzustellen, bin ich mir sicher, dass ich da einen Fehler machen würde, den ein ordentlicher Windows-Mensch nicht tun würde.
Mhm. Alexander, ihr habt, glaube ich, ihr macht regelmäßig Umfragen. Kannst du uns zur Einstimmung vielleicht mal so ein paar Zahlen nennen oder ein paar Themen, die aktuell bei euch so auflaufen, wenn es um das Thema Security geht?
Also wir machen jährlich die ECO-Sicherheitsumfrage unter unseren Mitgliedern, aber öffnen die auch zu anderen Sicherheitsbeauftragten in der Anwenderbranche. Und ich meine, klar, wir sind mittlerweile bei 96%, die die IT-Sicherheitslage als angespannt betrachten. Das heißt, es ist ein absolutes Bewusstsein vorhanden, dass sämtliche vorhandenen Lücken auch genutzt werden und die Angriffsszenarien eben auch mittlerweile zu realen Schäden führen. Das ist auf der einen Seite klar beängstigend, auf der anderen Seite sind wir froh, dass dieses Bewusstsein mittlerweile da ist, dass auch Notfallpläne vorliegen. Das sind auch Entwicklungen, die wir so auf der Zeitschiene beobachtet haben, dass die Unternehmen verstanden haben, wir brauchen einen Plan. Hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, aber es gibt die Notwendigkeit, frühzeitig zu erkennen, dass wir ein Problem haben. Das sind die richtigen Schritte in die richtige Richtung. Und wenn du fragst, was sind die Themen? Wir hatten jetzt jüngst irgendwie, es waren fast 80% der Sicherheitsbeauftragten, die eben auch den Einsatz von generativer KI im Bereich eben Social Engineering Angriffe als absolut und sehr eindeutig besorgniserregend definieren. Und ich glaube, da kommen wir später noch ein bisschen dazu, da haben sie auch recht.
Wenn du mal ein Beispiel von den KI-Themen schon mal anteasern könntest, wie wird generative KI für mich zur Security-Bedrohung?
Auf ganz verschiedenen Ebenen. Wir haben Beispiele mittlerweile, die sind auch medial breit getreten worden von Videokonferenzen geklonter Kollegen, die sozusagen dann den Mitarbeiter genatscht haben, gewisse Dinge preiszugeben, die er so nicht mitgegeben hätte. Wir haben das Thema Voice-Cloning, wo wir das Ganze auf einer telefonischen Ebene auch wahrnehmen. Aber es ist wirklich teilweise auch ganz profan alleine. Die Tatsache, durch generative KI Phishing-E-Mails immer besser werden, die Headlines einfach so individuell sind oder die Betreffzeilen dieser E-Mails so individuell aufgestellt sind, dass Mitarbeitende sich angesprochen fühlen und dann den vermeintlichen Arbeitsauftrag des Vorgesetzten und Kollegen einfach ausführen, da hat einfach die Qualität der Technologie, die eingesetzt wird, so zugenommen, dass der Mensch teilweise wirklich Probleme hat zu erkennen, dass das hier eine Phishing-Mail ist. Also die Klassiker aus den Nullerjahren, Zehnerjahren, dass man das sofort mit einem Tippfehler erkennt, dass es einfach Inkonsistenzen gibt, die werden immer weniger und damit wird es immer wichtiger, die Mitarbeitenden an den Systemen auch zu sensibilisieren.
Tippfehler, finde ich, ist ein gutes Stichwort. Ich kenne schon die ersten Security-Experten, die erzählen mir, ich erkenne die Spam-Mails inzwischen daran, dass noch Tippfehler drin sind, beziehungsweise wenn keine mehr drin sind, ist es eine Spam-Mail. Und wenn noch ein Tippfehler drin ist, dann muss es doch noch ein Mensch geschrieben haben, weil die inzwischen so perfekt sind, dass die mit den Tippfehlern wahrscheinlich eher die echten Mails sind. Und das andere, was auch, finde ich, eine super wichtige Dimension ist an der Stelle, ist, ja, die Attacken werden immer raffinierter und es gibt dann die Stories, wie du gerade erwähnt hast, Alexander, von den komplett virtuell geklonten Vorständen, die ihren Mitarbeitern sagen, bitte überweise mal 15 Millionen auf dieses Konto, weiß ich nicht, irgendwo ganz weit weg. Aber eine ganz andere Dimension ist, es wird so billig, es ist jetzt eine Methode, die man viel breiter einsetzen kann. Das zielt jetzt nicht mehr nur noch auf die Vorstände der Unternehmen ab, die 15 Millionen überweisen, sondern es zielt auch auf jede kleine Ebene ab. Ich habe schon von Leuten gehört, die haben Enkeltrickanrufe mit der Stimme ihrer Tochter bekommen, die einfach nur gefaked war, weil die halt genug Videos auf, weiß ich nicht, Facebook oder TikTok online hatten, wo man schon das Sample rausnehmen konnte, um die Stimme nachzumachen.
Jan, du bist auch Sprecher im Chaos Computer Club, dem CCC. Ich habe mir das jetzt so gemerkt, dass der CCC jetzt nicht sagt, wir schicken unseren Sprecher, sondern dass du hier als Security-Experte bist, der sozusagen auch im CCC-Verband tätig ist. Was ist gerade dieses Jahr deiner Erfahrung nach zum Thema Security nochmal ein Thema, das sich von den Vorjahren unterscheidet, außer dieser Ubiquität von KI-generierten Angriffsmöglichkeiten per vielen tollen E-Mails oder vielleicht auch geklonten Stimmen oder Videos?
Ich glaube, das Thema, was mich gerade persönlich am meisten umtreibt, ist, wir sind uns inzwischen alle der Sicherheitslage bewusst. Wir setzen uns alle ganz stark dafür ein. Es gibt Regelungen, wie Alexander, du hattest schon die Kritis erwähnt. Jetzt kommt gerade die NIS-2-Umsetzung, das eine Fortsetzung der Kritis-Gesetzgebung ist im Endeffekt.
Könnt ihr für Leute wie mich einmal kurz sagen, Kritis und NIS-2, was sind das?
Ja. Kritis steht für kritische Infrastrukturen. Das ist also eine Gesetzgebung, die darauf abzielt, Infrastrukturen wie zum Beispiel Logistik, Wasserversorgung, Stromversorgung, Verkehr, die kritisch sind für Deutschland abzusichern auf verschiedensten Ebenen. Und natürlich eine Komponente, die ganz wichtig davon ist, ist auch IT-Sicherheit. Und diese NIS-2-Regulierung, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, dass ich gar nicht mehr weiß, wofür das steht, aber die erweitert diese Gesetzgebung nochmal auf Zulieferunternehmen, auf weniger kritische Unternehmen, die aber auch gesichert werden müssen, weil sonst das Gesamtsystem nicht mehr funktioniert.
Sind das Themen, die europaweit angegangen werden oder ist das eine deutsche Initiative?
Das sind europaweite Themen. Der NIS-2 ist ein europäisches Vorhaben, das in jedem Land in lokales Gesetz umgesetzt werden soll. Und Deutschland hat das gerade vor kurzem umgesetzt.
Merkt ihr von solchen Initiativen schon irgendwas in eurer Praxis? Also vielleicht, Jan, ich glaube, zu dir kommen Unternehmen und sagen, schau mal bitte, ob es bei uns Probleme gibt, die man irgendwie hacken könnte. Und Alexander, du müsstest ja wahrscheinlich hoffentlich irgendwie in einer zeitlichen Verzögerung dann mitbekommen, dass entweder weniger eurer Mitglieder über Security-Probleme klagen oder ob sich da überhaupt was ändert. Also merkt ihr was von solchen Initiativen wie Kritis und NIS?
Ja, also ich merke auf jeden Fall, dass es einige Unternehmen gibt, die schon frühzeitig, schon vor 2 Jahren, als die erste EU-Verordnung da als Draft vorlag, gesagt haben, oh, da müssen wir uns drum kümmern, was heißt das denn für uns? Und die haben ihre Projekte schon am Laufen, die haben ihre Berater dazugeholt und Beraterinnen und haben ihre Vorsorge schon getroffen, sind bereit. Und dann gibt es andere Unternehmen, die stecken noch so ein bisschen mit dem Kopf im Sand und sagen, na, jetzt warten wir mal, wie das Gesetz sich tatsächlich auswirkt, wie dann jetzt tatsächlich mal die Durchsetzung des Gesetzes aussieht, wie dann wirklich umgesetzt werden muss, um das Gesetz zu erfüllen. Und hoffen da, glaube ich, noch so ein bisschen diese Anforderungen hinausschieben zu können. Und ich glaube, das ist keine gute Strategie.
Ja, dass das keine gute Strategie ist, das würde ich komplett unterschreiben. Also NIS steht für Network and Information Security, ist eben auf der europäischen Ebene beschlossen und muss in Deutschland im Oktober 2024 umgesetzt sein.
Oh, das ist bald.
Das ist sehr bald. Und das heißt, bei uns kommt nicht nachgelagert die große Frage auf, wie geht denn das, was ist denn das, was soll denn das, sondern wir sind ehrlich gesagt die letzten Monate sehr intensiv in der auch Beratung im Endeffekt als Verband, aber eben auch in der Community-Zusammenführung gewesen, um zu erklären, wen betrifft diese neue Regulierung überhaupt? Denn das ist eine Fragestellung. Es sind viel, viel mehr Unternehmen als zuvor von der ursprünglichen Regulierung betroffen waren. Und gerade für diese Unternehmen, die bisher nicht betroffen waren, die also jetzt neu im Game sind, stellen sich sehr, sehr viele Fragen auf, die, und auch so viel Ehrlichkeit muss sein, wir noch nicht abschließend beantworten können. Und das ist so ein bisschen das wahrscheinlich, was bei dir eben auch landet, dass man hier auf eine gewisse Fristverlängerung hofft, bis solche Fragen geklärt sind. Da könnte ich jetzt noch weit ausführen. Ich halte es grundsätzlich immer für eine ganz schlechte Idee, Regulierung umzusetzen, die selbst sich noch nicht über alle Fragen im Vorfeld geeinigt hat, weil das hat ein Thema, was am Ende mit der Akzeptanz zu tun haben wird. Und unsere Erfahrung ist, je klarer Gesetzesvorgaben formuliert sind, je klarer Unternehmen wissen, das betrifft mich, das betrifft mich nicht, umso höher ist die Akzeptanz, so weniger Rückfragen kommen. Und gerade in so einem elementaren Bereich wie hier bei der NIS ist es meiner Meinung nach fatal, offene Fragen im Raum stehen zu lassen.
Was sind Oder Jan, du wolltest was sagen?
Ja, ich würde gerne nochmal unterstreichen, du hast es gerade nebenbei erwähnt, viel mehr Unternehmen. Es gibt ein Papier, da steht drin, derzeit 2000 Unternehmen, die durch Kritis betroffen sind und das wird durch NIS 2 auf bis zu 30.000 Unternehmen erweitert. Das ist halt eine große Nummer. Und der wesentliche Punkt, denke ich, ist auch dabei, es betrifft viele kleine Unternehmen, die vorher gar nicht gedacht hätten, dass sie davon betroffen werden würden. Also da gibt es Diskussionen darüber, wie ist das denn jetzt mit dem LKW-Spediteur, der die Kohle zum Kohlekraftwerk bringt. Das Kohlekraftwerk ist ja kritisch, das versorgt ja ganz viele tausende Menschen mit Strom. Und wenn jetzt aber die Kohle ans Kohlekraftwerk nicht mehr geliefert werden kann, dann ist halt auch irgendwann Schluss mit Strom. Ne?
Sind das so typische Szenarien, die eher auf so eine Art nationale Sicherheit übergeht, also im Falle vielleicht von Angriffen von Bad Faith Actors, oder sind das Themen, die dann doch überwiegend auf vielleicht Kriminelle ausgerichtet sind, die ein paar Euro erpressen möchten?
Also mein Eindruck ist, das Letztere ist gerade die größte Bedrohung, dass tatsächlich die Ransomware-Gangs herumgehen und versuchen, uns Geld herauszudrücken. Dann gibt es natürlich auch noch State Actors, wo die vermutete Hauptmotivation ist, dass man irgendwelches Intellectual Property abzieht, also Industriespionage am Endeffekt. Allerdings die Letzteren versuchen üblicherweise, Systeme nicht zu beschädigen. Mhm. Darum gehe ich davon aus, dass gerade wenn es also um den Betrieb der Anlagen und Ähnliches geht, wird eher in Richtung Ransomware-Gangs und Ähnliches geschaut. Oder vielleicht auch tatsächlich, wenn man jetzt den aktuellen Russland-Ukraine-Konflikt anschaut, Sabotage im Sinne von Betriebsunterbrechung, um, ja, weiß nicht, produzierende Unternehmen, die vielleicht Kriegswaffen produzieren, zu stoppen.
Alexander, was sind für euch im ECO die Tools, mit denen ihr überhaupt dafür sorgen könnt, dass eure Verbandsmitglieder Stück für Stück vielleicht so ein bisschen auf der Skala in Richtung Grün kommen und Stück für Stück besser werden?
Naja, als Verband arbeiten wir natürlich in ganz klassischen sogenannten Kompetenzgruppen. Das bedeutet, unsere Mitglieder, die das Thema IT-Sicherheit, und das sind so ziemlich alle Mitglieder, betrifft und interessiert, kommen zusammen, können auf Augenhöhe mit Gleichgesinnten, die ähnlichen Herausforderungen entgegen sich stellen müssen, austauschen und dort eben auf Erfahrungen aufsetzen, die andere bereits gemacht haben. Einmal im Jahr treffen wir uns zu den sogenannten Internet Security Days. Das ist ein bisschen das Klassentreffen, Branchentreffen, wo wir über in diesem Jahr zum Beispiel eben auch genau darüber diskutiert haben, KI als Gamechanger der Cybersecurity, was kommt auf uns zu, was muss man wie beachten, wie kann man aber auch KI als Tool einsetzen, um Anomaliedetektion betreiben zu können, um Deepfakes identifizieren zu können, etc. pp. Also es hat ja sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes Dual Use immer zwei Seiten einer Medaille an dieser Stelle. Die Angreifer nutzen diese Technologien. Und diejenigen, die Angriffe abwehren wollen oder diese frühzeitig erkennen wollen, können eben ebenfalls von solchen Systemen profitieren. Und dieses Bewusstsein zu schärfen, dass dies jetzt eben auch regulatorisch nochmal eine ganz neue Dimension erhält, das ist sozusagen unser tägliches Brot als Verband, dass wir eben auch zusammenführen mit anderen Stakeholdern. Das kommt auch noch hinzu, dass wir eben nicht nur auf die Internetwirtschaft schauen, sondern eben auch auf die Anwenderindustrien, denn das ist mittlerweile alles miteinander auf einer Ebene verwoben, dass wir auch, deswegen deine Fragestellung, ehrlich gesagt, mindestens europäisch denken müssen. Deswegen finde ich solche europäischen Regularien auch richtig gut. Und wir müssen dann aber eben auch darauf achten, dass wir bei den nationalen Umsetzungen nicht immer kleinteiliger werden und widersprüchlicher werden und dann den eigentlich guten Gedanken eines europäischen Regulierungsrahmens national oder teilweise dann auf Bundesländerebene möglicherweise dann wieder zu konterkarieren.
Wenn ich jetzt höre, was da alles so an Neuigkeiten reintropft und Möglichkeiten und Deepfakes, das sind ja schon Sachen, die vielleicht vor 2 Jahren nicht so relevant waren wie heute. Könntet ihr sagen, also gibt es irgendwie gute Nachrichten, dass man sagt, hätte ich letztes Jahr der deutschen IT-Sicherheit eine Schulnote gegeben, wäre es eine 4 gewesen. Dieses Jahr ist es schon eine 3+. Kann man solche Trends absehen oder welche Schulnoten würdet ihr letztes und dieses Jahr für die deutsche IT-Sicherheit geben?
Ich habe da eine recht desillusionierende Vorstellung derzeit, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich stelle fest, wir werden immer besser in unserer Aufstellung, ja, aber die Angreiferinnen werden auch immer besser. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, wie viele Schäden in Milliarden Euro jedes Jahr durch zum Beispiel Ransomware in Deutschland verursacht werden, dann wird diese Zahl nicht kleiner. Und dementsprechend würde ich sagen, ist es leider trotz all der Fortschritte in IT-Security, die wir machen, vom Resultat her nicht das, wo wir hinwollen.
Das ist eine salomonische Aussage, dass es also eher keine bessere Schulnote dieses Jahr gäbe als letztes Jahr, höre ich mir darauf raus. Alex, vergebt ihr irgendwie Prüfsiegel an eure MitgliederInnen?
Nee, da halten wir uns zurück. Das Thema
da kann man
Sicherheitszertifikate
nicht gewinnen,
ne? Und Co. Sind auch in Teilen sehr umstrittenes Mittel der Wahl, um auf sichere Systeme hinzuweisen. Denn die Komplexität ist deutlich höher als das, was man gelegentlich über so ein Zertifikat abbilden kann. Aber das ist eine eigene Baustelle. Nein, ich würde meinem Vorredner logischerweise komplett leider zustimmen müssen. Mhm. Das tut mir leid, dass ich das hier leider jetzt da reinschieben muss, aber es ist.
Wir sind eigentlich so ein optimistischer Podcast, also nicht so viel rausschneiden.
Genau. Die Sensibilisierung ist definitiv da, allerdings in diesem Rennen. Und jetzt kommt vielleicht so ein Faktor, den könnte man vielleicht auch ein bisschen größer noch einfach machen. Warum werden Technologien auch im Fokus der künstlichen Intelligenz eigentlich nicht einfach angewandt, ohne Angst und mit voller Konsequenz und als, ich sag mal, als Lösungstool betrachtet. Und wir haben als Verband ja auch immer wieder so ein bisschen, versuchen wir ja auch in der Breite uns kundzutun, wie denn so die Stimmungslage ist, auch unserer potenziellen Kunden, also der Anwenderindustrie. Und wenn wir dann feststellen, dass 50% der KMUs, in dem Fall der kleinen Unternehmen, die 50% einfach den Einsatz künstlicher Intelligenz in ihrem Unternehmen, egal in welchem Anwendungsbereich, und das inkludiert dann eben auch IT-Security, als nicht notwendig erachten und nicht geplant betrachten, dann erkennt man schon so ein bisschen, warum die Möglichkeiten, die es am Markt gibt, nicht so eingesetzt werden, dass wir zumindest im Wettrennen gegen staatliche Akteure oder gegen wirklich einfach normale Cyberkriminelle mithalten können. Und diese Art von Technik-Skepsis, German Angst, call it, die sehen wir gerade alles, was, ich sag mal, so ein bisschen mit dem Begriff künstliche Intelligenz einhergeht, besonders ausgeprägt in Deutschland.
Ja, ich habe da gleich mehrere Punkte, wo ich nochmal zustimmen und auch weiterführen muss. Ich würde gerne nochmal so ein bisschen auf die Asymmetrie zwischen Angreiferinnen und Verteidigerinnen eingehen. Ich glaube, das ist auch grundsätzlich wichtig zu verstehen, was wir hier für ein Problem haben. Wenn ich jetzt ein IT-System irgendwo aufbaue, dann muss ich nur irgendwo einen Fehler machen und mein Gegner oder meine Gegnerin hat Erfolg, weil die müssen nur eine Lücke in meinem System finden, die ausreichend groß genug ist, ne, um mein System zu übernehmen. Und das ist halt ein super Ungleichgewicht. Ich habe 1000 Sachen, die ich sicherstellen muss und korrekt machen müssen. Und die haben nur eine Sache, die korrekt machen müssen. Und sie haben mich angegriffen erfolgreich. Und dementsprechend ist es natürlich super schwierig, diese Situation. Und da spielen auch so eine Themen wie Zertifikate, die wir gerade eben mit angesprochen haben, mit rein, Zertifizierung. Weil das ist auch so ein Ungleichgewicht. Da kommt dann irgendein Unternehmen, auch für einen Pentest oder irgendeine Art vom Audit, da kommt ein Unternehmen, da kommen 2, 3 Leute oder sowas, die sollen das System sich anschauen, die Sicherheit feststellen und die haben vielleicht 1, 2, 3 Wochen Zeit dazu, aber das System selber ist von einem 10-köpfigen Team für über ein Jahr entwickelt worden, ist riesig und komplex. Die haben natürlich als Auditorinnen gar nicht die Chance, das System 100%ig zu überprüfen. Das ist gar nicht bezahlbar. Und dementsprechend ist es natürlich auch so, dass die meisten Unternehmen einfach sagen, also ich werde euch einen Test machen, ich werde euch ganz viele Findings aufschreiben und Sachen, die ihr besser machen könnt, aber ich werde euch nicht garantieren, dass euer System sicher ist, weil ich habe hier nur die wichtigsten Sachen in den 2, 3 Wochen durchchecken können. Ne? So viel Zeit und Geld ist halt nicht da.
Wahrscheinlich. Ja, dann kommt das nächste Update noch rein und du kannst den Prozess im Endeffekt von vorne beginnen. Das kommt, also es hat ja auch einen dynamischen Faktor, der mit reinkommt, neben dem rein monetären, dass es halt immer eine Bewegung ist, in der wir uns befinden und die bedeutet eben auch immer wieder neue Potenziale, neue Lücken. Vielleicht mal eine Ergänzung an dem Punkt, weil das jetzt gerade bei mir auch nochmal so schön aufgelaufen ist. Genau das, du hast eine Lücke und von dieser einen Lücke weiß am Ende nicht nur vielleicht der Kriminelle, sondern vielleicht auch sogar die staatlichen Institutionen. Und das ist für uns auch eine Diskussion. Ich meine, da wirst du mir wahrscheinlich auch in der Rolle des CCC zustimmen, wo wir sagen, es kann nicht sein, dass dann solche Lücken geheim gehalten werden, genutzt werden für mögliche staatliche Spionageaktivitäten. Denn wir können uns, glaube ich, ziemlich sicher sein, wenn der deutsche Staat über solche Sicherheitslücken Bescheid weiß, dann wissen das auch andere. Und es dann nicht weiterzugeben an die Unternehmen, das ist meiner Meinung nach unverantwortlich. Und hier bräuchten wir, sah der Koalitionsvertrag ja auch vor, Mechanismen, die auch so einen gewissen, ich sag mal, einen Abwägungsprozess im Handel dieser Zero-Day-Exploits oder in der Nutzung dieser Zero-Day-Exploits vorsieht. Da warten wir aber leider immer noch drauf.
Zero-Day-Exploit ist für die Leute, die zuhören, vielleicht so eine Art Schwachstelle, die gerade frisch gefunden wurde, die noch nicht so wirklich im Umlauf ist, oder?
Genau, Zero-Day heißt, es gab bisher 0 Tage Zeit, einen Patch einzuspielen. Das heißt, der existiert noch nicht. Die Sicherheitslücke wurde gerade eben erst bekannt. Und Exploit ist ein Programm, das eine Sicherheitslücke ausnutzt. Mhm. Also das heißt, üblicherweise, wenn man von Zero-Day-Exploit spricht, das wird schon aktiv ausgenutzt. Was du gesagt hast, Alexander, genau richtig. Der CCC hat deswegen auch schon öfters darauf hingearbeitet, dass das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, das BSI, bitte nicht mit dem Innenministerium unterstellt sein soll, sondern unabhängig. Denn wir sehen genau an dieser Stelle die Befürchtung, das Innenministerium hat das Interesse, sich solche Sicherheitslücken oder Zero-Day-Exploits zu sammeln und als Angriffswaffe in vielleicht Geheimdiensttätigkeiten, Spionagetätigkeiten bei anderen Ländern zu nutzen. Und das BSI hat das gegenläufige Interesse, diese Sicherheitslücken möglichst schnell öffentlich zu machen, damit sie gepatcht werden können und alle Unternehmen Bescheid wissen, wie sie sich dagegen schützen können. Und meines Erachtens ist das eine total falsche Balance zwischen, ich habe hier jetzt die Möglichkeit, mit einer Sicherheitslücke, wenn ich sie geheim halte, ganz viele anzugreifen, aber lasse an der gleichen Stelle mein gesamtes alle IT-Unternehmen in Deutschland damit ungeschützt, sogar auf der Welt. Und diese Balance ist einfach für mich nicht in Einklang zu bringen.
Ja, und da trifft sich Zivilgesellschaft mit der Internetwirtschaft. Die Forderung stellen wir auch seit Jahren und leider bisher vergebens, weil offensichtlich dieser Interessenkonflikt aktiv genutzt werden will seitens des Innenministeriums, aber wir unterstützen da auch Claudia Plattner als BSI-Präsidentin mit der Institution, dass sie zukünftig vielleicht wirklich mehr Freiheiten bekommt, um ihren eigentlichen originären Auftrag so zu erfüllen, im Sinne eben der IT-Unternehmen. Und ich möchte aber darauf hinweisen, es ist eben ja nicht nur ein IT-Unternehmen, sondern letztlich geht es in die Gesellschaft, in die Tiefe rein. Es sind die Kommunen, es sind die Verwaltungen, es sind Krankenhäuser, es sind unsere Arbeitgeber auf ganz verschiedenen Ebenen. Es ist insofern unverantwortlich, hier weiter diesen Unsicherheitsfaktor gelten zu lassen. Und ja, die Unabhängigkeit des BSIs vom BMI fordern wir auch seit Jahren.
Ja, guter Punkt, weil viele Leute vergessen gerne, heutzutage hat jedes Unternehmen, und wenn es nur ein kleines Restaurant ist, irgendwie eine kleine IT-Infrastruktur. Dann hat so ein Point-of-Sale-System. Das ist im Endeffekt auch IT-Infrastruktur, die angegriffen wird von irgendwelchen Ransomware-Gangs. Und häufig habe ich den Eindruck, wir vergessen gerne, wenn wir die Nachrichten lesen, dass halt auch diese ganzen kleineren gerne mal angegriffen werden. Weil man liest nur irgendwie von den großen Ransomware-Angriffen auf die großen Unternehmen, wo Millionen Summen an Lösegeld gezahlt werden oder vielleicht auch nicht. Hoffentlich nicht. Aber dabei geht halt einfach so verloren, dass auch das KMU-Unternehmen ein lohnenswertes Target sein kann für so eine Gang. Und man darf sich bloß nicht in der falschen Sicherheit wiegen. Naja, wir sind ja so klein. Bei uns ist es doch nichts lohnenswert, irgendwie uns anzugreifen.
Weil da wahrscheinlich wieder dieser Automatisierungsgedanke hervorkommt, dass sich durch KI es teilweise einfacher ist, 100 kleine Point of Sales anzugreifen, als irgendwie ein Unternehmen, das zumindest schon mal 2 Sicherheitsaudits hatte die letzten 5 Jahre.
Na, ob da die KI hilft, da müssen wir mal die Ransomware-Gangs fragen. Mhm. Ich befürchte schon, dass es sie helfen kann. Ich weiß nur noch nicht genau, wie sie bei den Ransomware-Gangs an der Stelle hilft. Ich denke mir, sie kann mit Dingen auch sehr gut helfen, wie zum Beispiel der Auswertung eines Targets. Weil was passiert ist, häufig ist es Arbeitsteilung, sodass also ein Teil einer Gang macht dann den ersten Schritt auf die Infrastruktur, sodass sie sich da drin verankert haben. Legen also den Fuß in die Tür quasi und dann lassen sie das liegen und warten, bis dann das nächste Team vorbeikommt und sich fragt, wer ist denn das? Wie kann ich dir denn nochmal irgendwie Informationen über das Unternehmen bekommen? Wie viel Geld könnten die denn zahlen? Ist das vielleicht ein Krankenhaus, wo wir sagen, na, da sind wir mal lieber ein bisschen vorsichtig? Dann in diesem Schritt, denke ich mir, können auch vor allem KI-Systeme gut helfen und sagen, ja, hier, diese Informationen haben wir über das Unternehmen online gefunden. Die haben wahrscheinlich so viel Geld, so viel kannst du sinnvoll verlangen. Und ich denke, das kann auch sehr beschleunigen, diese ganze Angriffskette durchzugehen.
Alexander, falls ich Single-Issue-Voter bin, der nur danach wählt, welche Partei am besten genau diese Änderung bringt, dass das BSI irgendwie unabhängiger wird, gibt es da irgendwie eine Partei, die du mir ans Herz legen könntest?
Ach je, also wir natürlich haben wir auch immer Parteiprogramme untersucht und wir versuchen dann natürlich auch Koalitionsverträge zu analysieren. Und vor allem messen wir natürlich dann die Politik an ihren tagtäglichen Entscheidungen. Und das Ergebnis ist im Endeffekt, dass in den letzten Legislaturperioden, und da sind wir ja schon fast alle Farben einmal durch, wie jetzt in diesem konkreten Fall, über den wir gerade sprachen, mehr Unabhängigkeit für das BSI vom BMI oder eben Unabhängigkeit des BSIs vom BMI, was mir oder uns wahrscheinlich am allerliebsten wäre, keine der Parteien sich eingesetzt hat dafür, es umzusetzen. Wir sind natürlich immer in einem Spannungsverhältnis zwischen, ja, der Staat möchte Sicherheit für seinen Bürger und wir wollen aber auf der anderen Seite auch verfassungskonform arbeiten. Das heißt, wir wollen keine flächendeckende, anlasslose Überwachung stattfinden lassen. Das ist uns schon bewusst. Nichtsdestotrotz, ich habe es ja auch beschrieben, wir sind ja auch Teil der Branche, in dem wir als Anteilseigner den DKIX betreiben und dort eben ja natürlich auch mit Themen wie nachrichtendienstlichen Überwachungen zu tun haben. Und wir scheuen uns auch nicht davor, dann den Klageweg zu betreiben, wenn wir uns eben sicher sind, dass hier Vorgaben sind, die eben diesen Verfassungsauftrag unserer Meinung nach eben nicht konform abbilden. Das haben wir gemacht, wenn es um die Überwachung des BNDs geht. Das haben wir aber auch gemacht, wenn es um Dinge wie Vorratsdatenspeicherung geht, wo wir eben auch sagen, das sind hier alles Eingriffe, wo wir meiner Meinung nach Technologien nutzen, oder der Staat Technologien nutzt und zeitgleich dabei eigentlich das wertvolle Gut des Vertrauens auch in Frage stellt. Wir haben genug Probleme, wenn wir uns die kriminellen Akteure anschauen, als dass wir dann anfangen sollten, uns selber solche Sollbruchstellen in ein immer vernetzteres System unserer Gesellschaft und Wirtschaft einzubauen.
Also vom CCC aus gesehen ist das eine recht ähnliche Position. Es gab ja immer wieder Vorschläge, wie denn die aktuelle Regierung denn die Gesetze gestalten könnte vom CCC. Und es gab mal so ein kurzes Aufjubeln, als dann der Koalitionsvertrag rauskam und darin hatten sich einige unserer Forderungen wiedergefunden. Aber mit der Umsetzung ist genau, was du sagst, Alexander, dass die Worte sind mehr als die Umsetzung und so richtig glücklich bin ich auch gar nicht.
Jetzt ist der DKIX nochmal genannt worden. Ich habe vorhin schon, ist mir was in den Kopf gekommen. Also eigentlich sind ja auch IT-Angriffe passieren ja irgendwie über Datenpakete. Könnt ihr nicht da irgendwie einen Computer anhängen, der einigermaßen zuverlässig Datenpakete flaggt, die wahrscheinlich eher zu Angriffen genutzt werden? Ist das komplett out of reality oder ist das eigentlich, wenn man die Kapazität hätte, eine Möglichkeit?
Na, also den positiven Teil vorweggestellt möglicherweise. Also ich erwähnte vorhin Anomalieerkennung im Datenverkehr. Und das findet ja durchaus bereits statt. Und wenn man, das bezieht sich dann
auch so auf Knotenebene?
Auf DDoS-Attacken. Ja. Genau, das können wir sozusagen mittlerweile dann auch gemeinsam mit verschiedenen Netzbetreibern, Blackholing ist dann die Begrifflichkeit, letztlich ableiten, wegführen und versuchen, solche Attacken zu verhindern. Jetzt haben wir natürlich auf Knotenebene, wir können nicht in die Pakete gucken, wir gucken nicht in die Pakete, es geht, also das sind technologisch, ist das nicht zu qualifizieren. Und da würde ich auch unter uns ein bisschen abraten, ehrlich gesagt, davon
hier aktiv zu werden. Weil das automatisch dann auch weitere Möglichkeiten
eröffnet. Na, das Problem ist, genau, wir müssten dafür die Verschlüsselung der Kommunikation öffnen, um reinzugucken und sie wirklich bewerten zu können. Und wenn wir den Schritt gehen, dann machen wir einfach ein wunderbares Überwachungstool, das wir uns da bauen, das dann gleich von, was Alexander sagte, ne, Begehrlichkeiten von Politikern abgenommen wird, die sagen, ja wunderbar, wenn wir jetzt gucken können, ob das ein böses Paket ist, können wir auch gucken, ob uns das Paket politisch nicht gefällt oder ob uns der Sender die Nase nicht passt oder sowas und dann wird es schwierig.
Das heißt, in den Metainformationen von so einem Datenpaket, daraus kann man noch nicht ableiten, also dem unverschlüsselten Teil kann man noch nicht ableiten, ob das 30% gefährlich ist, 90% oder 0%, das kann man nicht.
Nein, das ist auch gut so. Also du kannst, wie gesagt, die Verkehrsanomalien, die kannst du detektieren. Da kann man dann schon ableiten, dass hier offensichtlich Pakete unterwegs sind, die einen anderen Zweck erfüllen als Kommunikation oder anderer Ebene. Aber ich wollte noch mal ganz kurz eben auch auf diesen Verschlüsselungsaspekt eingehen, weil diese Begehrlichkeiten, von denen wir hier gerade diskutieren, auch die gibt es ja. Ja, also wir diskutieren ja wieder auch mit unserem Innenministerium über Ansätze wie Client-Side-Scanning und Co., wo es eben dann im Zuge der europäischen Regulierung, sogenannte CSAM-Regulierung, die eigentlich gegen sexuellen Missbrauch von Kindern gerichtet ist, plötzlich Unternehmen auffordert, Ende-zu-Ende verschlüsselte Chats zu öffnen, damit man eben hier Kontrolle darüber hat, ob hier potenziell Material geteilt wird oder abgeloadet wird in das Internet, das definitiv widerlich und auch verabscheuungswürdig und strafrechtlich absolut relevant ist. Dennoch müssen wir halt schauen, dass wir für diesen sehr hehren Zweck nicht ein System komplett unterminieren, was noch viel mehr Zwecke beinhaltet. Ich sprach darüber, die Gesellschaft ist mittlerweile vernetzt, die Wirtschaft zieht ihre Wertschöpfung über Digitalisierung, über das Internet. Und diese Abwägung, die ist nicht leicht, aber ich glaube, dafür einzustehen ist enorm wichtig, und Verschlüsselung bietet eben genau das, nämlich eine gewisse Sicherheit, eben auch auf Vertraulichkeit, und macht Gesetze immer so, als würden wir eines Tages einen Innenminister Höcke haben, der diese Gesetze anwenden möchte. Und ich glaube, das wäre eine ganz gute Richtschnur, wie solche Art von Sicherheitsgesetzen oder Sicherheitspakete, was auch immer gerade momentan im Umlauf ist, ausgestaltet werden müssen.
Ja, dem kann ich nur zustimmen.
In Frankreich wurde der Gründer von Telegram festgenommen, weil wahrscheinlich sein Unternehmen, glaube ich, nicht auf französische Anfragen reagiert hat, Dinge irgendwie Auskünfte zu geben. Ist sowas in der Bekämpfung von IT-Sicherheit eher hilfreich? Also ist so ein Telegram ein großer Kanal, über den vielleicht auch viel Verabredungen zu Straftaten geführt wird, oder sagt dir auch, im Grunde ist genau das Gleiche wieder. Wenn du es einmal öffnest, hast du vielleicht 20-30% weniger Kriminelle, aber hast leider auch 100% weniger Privatsphäre für alle anderen.
Genau, das gerne. Das große Problem ist immer an der Stelle natürlich, müssen wir jetzt die Telekom in Haft nehmen, weil die Verbrecher sich per Telefon verabredet haben. Ne? Also wo zieht man da die Grenze? Und natürlich gibt es irgendwo gewisse Grenzen, wo man sagt, okay, jetzt sollte mal hier das Unternehmen den gesetzlichen Anforderungen, die es gibt, wie zum Beispiel vorhandene Daten über einen Teilnehmer oder Teilnehmerin herauszurücken, auch rausrücken. Diese Kooperation erwarte ich natürlich auch auf der nötigen Ebene mit dem Staat. Aber das hat Telegram zum Beispiel gar nicht gemacht. Und an dieser Stelle muss man auch nochmal ganz klar erwähnen, Telegram hätte, wenn sie das getan hätten, ihre Nutzerin wirklich verraten, weil der Großteil der Kommunikation auf Telegram ist unverschlüsselt, was viele Menschen ja immer gerne vergessen. Es gibt ja wirklich nur den One-to-One-Chat, den man extra noch einschalten muss, dass er verschlüsselt ist. Der Rest ist offen. Das heißt, wenn Telegram kooperieren würde, dann könnten sie die gesamte Userin und ihre Chats und so weiter alles gleich rüberschieben.
Das heißt sozusagen, von außen ist vielleicht der Datenverkehr von meinem Handy zu Telegram verschlüsselt, aber Telegram selbst kann die Nachrichten lesen.
Genau, und es ist auch möglich, und das macht die Polizei regelmäßig, Telegram-Chats zu infiltrieren und da irgendwelche Informationen mitzulesen oder auch die Kommunikation mitzuschneiden, sodass tatsächlich darüber Beweismaterialien für Polizeieinsätze etc. gesammelt werden.
Wenn ich die mitschneide, da muss ich jetzt nicht irgendwie Bundespolizist has entered the chat, da muss ich nicht Teil der Gruppe sein, der Chatgruppe sein, sondern es reicht tatsächlich, wenn ich irgendwie vielleicht in den Routern mit drin hänge, die diese Daten transportieren. Und dann habe ich den verschlüsselten Teil und dann können die Behörden das schon wieder entschlüsseln.
Boah, ich würde jetzt gar nicht so in die Details eingehen, okay, weil da gibt es verschiedene Techniken, die verschiedene Auswirkungen haben. Also im einfachsten Fall ist es wirklich so, wie du sagst, Bundespolizist entered the chat, ne? Ja. Dann ist es technisch sehr einfach, aber offensichtlich, aber dann gibt es halt technisch aufwendigere, die nicht so offensichtlich sind, Methoden.
Krass, okay. Also ich hätte jetzt auch gedacht, dass Telegram eigentlich eher am oberen Ende der Verschlüsselungsgeschichte sind.
Ist das untere Ende, das ist leider der Fehler in der Wahrnehmung heute.
Ja, das ist gut zu wissen, also gut, dass ich das jetzt weiß. Ich weiß nur, dass Telegram eine Zeit lang auch bei, wenn ich Links verschickt habe, wurden die Vorschauen ja abgerufen. Also ist eigentlich schon vor ein paar Jahren dieses ganze Vorschauabgerufe von Links und so weiter teilweise schon sehr, sehr viel über die Leute verraten hat, die dann irgendwie einfach so einen Link zugeschickt bekommen haben und da gar nichts gegen tun konnten, dass die Vorschau geladen wurde.
Ja, das ist auch im Bereich von Secure Messaging auch immer eine große Frage, ob man sowas denn machen soll, weil tatsächlich kann dann so ein Link dazu genutzt werden, auch mitzuloggen, wann wurde die Nachricht denn gelesen, weil dann wird der Link aufgemacht, und wenn das ein speziell angefertigter Link ist mit Tracking, dann weiß man wieder, ne,
welche IP-Adresse bekommt er her, welches System.
Genau. Und das nächste Problem ist, es ist auch ein Angriffstor, weil es wird ja Informationen von der Webseite runtergeladen und in den Chat dargestellt. Was ist, wenn in dem Code, der das Darstellen dieser Webseiteninformationen macht, Fehler drin sind, die dazu führen, dass der Messenger übernommen werden kann? Das ist natürlich auch ein Problem.
Verrückt. Spannend. Okay, das war mir jetzt sozusagen nochmal neu. Alexander, hattest du noch was anzufügen? Sonst habe ich noch eine neue Frage.
Vielleicht würde ich eher anfügen noch, dass ich jetzt auch, ich sag mal, keine hundertprozentige Sicherheit hätte, dass der Telegram-Gründer auch, ich sag mal, so eindeutig auf der guten Seite steht, sondern ich glaube, es gibt in der Tat bestehende Rechtsrahmen, an die man sich halten muss. Und das ist mal abseits eben auch der Verschlüsselung. Mhm. Hier offensichtlich nicht geschehen. Er ist ja mittlerweile wieder auf dem freien Fuß. Wir sind ja in einem Rechtsstaat. Also das ist also alles nicht so dramatisch, wie es vielleicht in anderen Regionen dieser Welt wäre. Und ich glaube, das ist dieser Punkt, diese Rechtsdurchsetzung. Und da kommen wir nochmal hier, wie ihr es gerade so schön formuliert habt, Bundespolizist ändert the chat. Darüber kann man sich lustig machen. Man kann aber auch sagen, dass eigentlich diese Art von exekutiven Maßnahmen sehr wohl wünschenswert wären, bevor wir eben anfangen, Gesamtsysteme auszuhöhlen, einfach die staatlichen Behörden zu befähigen, zeitgemäß zu interagieren und ihren polizeilichen Vorgaben und Maßnahmen so umsetzen zu können, wie es okay ist. Und dazu braucht es nicht Systeme, die uns komplett unter einen Generalverdacht in dieser Gesellschaft stellen. Und diesen Kampf zu führen, der eigentlich ja auch enablen soll. Denn ich möchte ja nicht, dass der Staat unfähig ist, wehrhaft gegen kriminelles Handeln zu sein, sondern ich möchte einfach nur, dass die Gesellschaft verfassungskonform nicht von diesen Maßnahmen unter Generalverdacht gestellt werden wird.
Ja, guter Punkt, weil wir reden die ganze Zeit darüber, was wir nicht wollen. Was wir aber eigentlich wollen, sind ja auch sinnvolle Mittel, die die Behörden benutzen können. Und ich würde da gerne mal wieder eine Parallele zu dem Telefonnetz ziehen. Ich habe ja gerade gesagt, wir wollen ja auch nicht, dass wir komplett überwacht werden alle. Entschuldigung, das hast du gesagt, nicht ich. Egal. Der Punkt ist, es gibt ja auch im Telefonnetz Methoden, die wir alle kennen. Ne? Da sagt man hier, ich glaube, diese Telefonnummer gehört irgendeinem Verbrecher oder Verbrecherin. Und dann sagt man, wir beantragen jetzt beim Richter, dass wir diese Telefonnummer abhören dürfen. Und diese Methode, die könnten wir auch in ähnlicher Form im Internet anwenden. Statt zu sagen, wir müssen jetzt alle Telefonteilnehmer des gesamten deutschen Telefonnetzes abzuhören und alle Daten immer sammeln, um dann im Falle des Falles in diesen Datenfundus reinzuschauen. Nee, stattdessen drehen wir das um und sagen, es muss ein Verdacht vorliegen. Ab dem Moment können wir die Daten mitschneiden. Und das nennt sich Quick Freeze. Und so könnte man es auch im Internet machen und sagen, ne, hier von diesem Internetteilnehmer glauben wir, der macht illegale Dinge. Jetzt wollen wir hier bitte, lieber Richter oder Richterin, einen Quick Freeze machen. Das heißt, ab jetzt werden alle Daten, die diese Person ins Internet schickt oder empfängt, mitgespeichert für einen gewissen Zeitrahmen und können von den Behörden eingesehen werden. Ne? Das wäre so ein Beispiel.
Und das ist technologisch machbar?
Das ist technologisch
machbar. Absolut. Und komplette Zustimmung auch seitens der Internetwirtschaft, weil das ist mit einem richterlichen Vorbehalt ein Vorgehen, das ist gemäß sozusagen dessen, was man auch, genau.
Wer ist dagegen?
Also die meisten Leute, die vorschlagen, man solle Überwachungsapparate bauen, die wirklich alles derzeit machen. Also meine Vermutung ist ja ganz ehrlich, ich kann es nicht beweisen, aber da gibt es Unternehmen, die haben bestimmt tolle Lösungen gebaut, die sie gut verkaufen könnten an die ganzen Telekoms, die das dann umsetzen müssten. Und die haben teuer bezahlte Lobbyistinnen, die den Politikerinnen immer sagen, es wäre doch sinnvoll, so ein Komplettüberwachungssystem zu bauen.
Der Vorteil einer Komplettüberwachung, ja, um mal sozusagen positiv zu sprechen, wäre, dass ich nicht nur ab jetzt mitschneide, sondern auch sagen kann, Christoph hat schon vor einem Jahr dem Jan geschrieben, dass er ihm eine reinhaut oder sowas. Also das ist dann der Vorteil so einer Vorratszeitenspeicherung.
Kann man das Vorteil nennen?
Na, aber ne, kann ja sein, dass vielleicht irgendwie eine Beweistätigkeit in der Vergangenheit liegt.
Ja, also wir haben ja zum Beispiel in Frankreich haben wir ja die Vorratsdatenspeicherung und es hat eben nicht dazu geführt, dass wir in irgendeiner Form die großen terroristischen Anschläge verhindern konnten, die Netzwerke identifizieren konnten. Das wird ja immer vorgehalten. Wir haben auch in Frankreich dieses Problem, was den sexuellen Missbrauch im Internet von Kindern betrifft. Also wir haben evidenzbasiert, ehrlich gesagt, keinen Anlass, dieser Theorie der Behörden zu glauben, dass diese Art von Überwachung der gesamten Bevölkerung zu mehr Sicherheit oder zu weniger Straftaten oder Ähnlichem führt. Und das, glaube ich, müssen wir aufrechterhalten. In so einem Staat will, glaube ich, sollte niemand wollen, leben wollen.
Genau, was wir aber, wofür wir aber Beweise haben, ist, dass wenn autoritäre Staaten solche Instrumente haben, dann nutzen sie diese, um Dissidenten, Oppositionelle und so weiter zu verfolgen und zu bekämpfen. Und das sind halt die Apparate, es ist, wie was wir ganz am Anfang gesagt haben über KI, es ist so ein Überwachungsautomat, ist ein Dual-Use-Instrument, es kann benutzt werden für Verbrechensbekämpfung und es kann genauso benutzt werden, Leute, die man nicht mag, zu suchen und zu bekämpfen.
Lass uns nochmal über die Kriminellen sprechen. In welchen Ländern leben die überwiegend? Gibt es da Erfahrungen von dir, Jan?
Ja, ich habe gerade am Donnerstag, Freitag eine Konferenz in Berlin besucht, IT-Security-Konferenz. Und da wurde die Zahl präsentiert zum Thema Angriffe auf deutsche Unternehmen. Etwa 30% hieß es da, sind russische Ransomware-Gangs und etwa 40% sind Angriffe aus China. Diese Zahlen muss man jetzt aber extrem mit Vorsicht genießen.
Nach IP-Adresse und so weiter.
Genau, es ist immer eine schwierige Sache, die tatsächlich zuzuordnen. Da wird immer so ein bisschen so Themen zusammengenommen, wie zum Beispiel, zu welcher Uhrzeit wurde das gemacht? Ist das vielleicht Moskau-Zeit oder doch eher Peking-Zeit gewesen? Und
was man auch alles, wenn man sich auskennt, natürlich gut so hinlegen kann, dass es passt, ne?
Genau, IP-Adressen kann man sowieso mit genügend VPNs oder irgendwelchen anderen Methoden fälschen. Und ob dann nun ein russisches Wort im dekompilierten Exploit drin ist oder ein chinesisches, das kann ich da auch als Deutscher reinpflanzen. Darum, diese Zahlen sind natürlich mit Vorsicht zu genießen, aber ich denke, so im Grundbild, das passt das schon, dass irgendwie so 70% Russland und China die Hauptangreiferinnen sind, wobei meiner Wahrnehmung nach Russland hauptsächlich auf monetär motiviert ist, also Ransomware, während China eher in Richtung Industriespionage tendiert.
Gibt es da auch noch so Zusammenhänge, dass vielleicht auch beide Länder gar nicht so ein großes Interesse haben, die dann dementsprechend zu bekämpfen, sondern teilweise muss ich irgendwie 4 Stunden für den Staat hacken und darf dann aber 3 Stunden noch für mich privat hacken? Also ist das so eine vereinfachte Form, die so in der Welt da draußen existiert, oder ist das schon unwahrscheinlich, dass die Hackenden mit dem Staat zusammenarbeiten?
Nee, das ist ziemlich bekannt, dass es staatliche Einheiten gibt in China sowie auch in Russland, die einen klassischen 9-to-5-Job haben, ins Büro gehen und ihr Job ist dann halt, nachdem sie eingestempelt haben, Systeme in der Welt anzugreifen. Da sind auch einige schon teilweise identifiziert worden, dass man sagen kann, hier guck mal, Google Maps, das ist das Büro, da sitzt die Einheit XY der russischen Armee oder sowas oder so ähnlich auch in China. Und teilweise sind auch die einzelnen Akteure mit ziemlich hoher Sicherheit identifiziert. Die sind natürlich alle nur sicher, weil China oder Russland liefern die nicht aus. Also das ist durchaus staatlich organisiert. Es gibt aber auch definitiv, zumindest in Russland, einen großen Sektor von privaten Gangs, die das als Business betreiben. Und es wird immer kolportiert, dass die russische Regierung im Endeffekt sagt, liebe Ransomware-Gangs, solange ihr nicht unsere Volksleute angreift, lassen wir euch tun. Und man hört auch immer mal wieder, dass es eine Situation gibt, wo eine Person angegriffen wird von Ransomware-Gangen und dann sagt sie, ey, aber ich bin doch russischer Staatsbürger. Und dann schicken sie dann eine Kopie vom Perso hin und dann heißt es, oh, Entschuldigung, hier bist du wieder frei, alles gut. Das und da lassen sie einfach vom Haken.
Okay, das ist interessant. Das ist zumindest sozusagen eine Upside, eine Downside, wenn das tatsächlich so ist. Okay, Alexander, gibt es bei euch irgendwelche Erkenntnisse, die in die Richtung gehen?
Da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. Also das, ich würde der Grundeinschätzung der Bedrohungslage der verschiedenen Kontinente zustimmen. Ich glaube, der afrikanische Kontinent wird auch oft instrumentalisiert, hier noch einiges drüber laufen zu lassen. Aber von den Akteuren und Playern, wie beschrieben, denke ich, sind wir relativ dicht dran. Und mir kam gerade so der Gedanke auf bei den Beschreibungen, dass man erstmal für den staatlichen Akteur hackt und danach dann privat. Also der Fachkräftemangel scheint sich also auch in dieser Branche, auch in anderen Regionen dieser Welt schon breit zu machen, dass man froh ist, dass man die Personen hat, egal ob es dann für staatliche oder für kriminelle Aktivitäten ist. Aber worauf ich hinaus will, ist, ehrlich gesagt müssen wir auch da gucken, dass wir genügend Fachkräfte ausbilden hier in diesem Land, sie einstellen, dass wir das nicht als Investition betrachten oder nicht als Kostenfaktor, sondern als Investitionsfaktor betrachten, weil es wird nicht weniger werden, diese Angriffsszenarien, die wir hier diskutieren. Und es ist relevant für das Geschäftsmodell Deutschland im Endeffekt, dass wir uns so aufstellen, dass wir dem auf Augenhöhe begegnen können.
Ja, Security-Ausbildung ist nicht ein guter Punkt, weil als ich zum Beispiel angefangen habe zu studieren in der Uni Hamburg, da konnte ich die Auswahl treffen zwischen Informatik und Wirtschaftsinformatik. Und ich glaube, es gab zu dem Zeitpunkt nur TU Darmstadt und Bochum, die überhaupt einen IT-Security-Studiengang angeboten haben. Und leider ist es immer noch so, dass wirklich wenige Unis ein wirklich gutes IT-Security-Programm haben. Das ist meistens so ein Teilaspekt von dem Standardinformatik oder Informatik in Richtung Programmieren oder ähnliches, dass man da noch so ein bisschen Security bei hat. Und ich glaube, da könnten wir uns auch echt besser aufstellen. Und man merkt das auch, die Gehälter für IT-Security-Leute sind im Schnitt höher als die für Programmiererinnen und werden auch immer händeringend gesucht. Ich glaube, da könnten wir auch aus Seiten der Regierung und der Ausbildungsinstitutionen noch uns besser aufstellen. Aber ich denke auch, wir könnten da als Unternehmen, die sowas brauchen, besser uns aufstellen, weil ich habe das Gefühl, häufig wird halt gesagt, bevor ich hier jemanden für Security einstelle, muss der oder die so und so, so viele Anforderungen haben, weil das Security ist ja super wichtig und die Security, die darf ja irgendwie unsere wichtigsten Systeme ran. Wo ich dann auch sage, ja, aber häufig reicht es schon, wenn man da mit mittelmäßigen Kenntnissen draufschaut. Ja. Und irgendwo müssen die Leute auch lernen, wenn sie halt alle als Quereinsteiger oder die meisten als Quereinsteiger reinkommen.
Ja, das ist das Schöne, wenn man auch in einem Verband arbeitet. Auch dazu hatten wir jüngst eine repräsentative Umfrage aufgesetzt und in der Tat 48,9% der Unternehmen fehlen Maßnahmen, um Fachkräfte im Bereich IT-Sicherheit zu gewinnen. Also genau das, was du sagst. Und das war auch das, was ich vorhin so ein bisschen meinte. Es wird immer noch zu oft als Kostenfaktor betrachtet und nicht als Investition für die Arbeitsfähigkeit der Zukunft im Endeffekt. Ich bin ja auch noch im Nebenamt Mitglied im Präsidium der Gesellschaft für Informatik. Also von daher, ihr habt ja den Professor Federath in Hamburg, der ja Gott sei Dank einen dieser IT-Sicherheitslehrstühle besetzt. Und ich glaube, der bringt oder versucht es zumindest auch immer, eben diesen Praxisbezug mit der akademischen Ausbildung in Verbindung zu bringen. Und ich glaube, das ist Stand heute genau das, was wir eben auch brauchen. Das ist kein Elfenbeinturm, das ist wirklich harte Kernarbeit, die hier notwendig ist. Und ich glaube, dieses Bewusstsein in die Ausbildung zu bringen, sowohl in der dualen als auch in der akademischen, da fehlt es uns. Und jetzt vielleicht ganz kurz noch meinen Statistikpart abzuschließen. Wir hatten mal eine Umfrage jetzt auch zum Thema gemacht. Wenn wir beim schulischen System anfangen, also Technologien wie künstliche Intelligenz, werden zu 66% an Schulen abgelehnt, dass sie überhaupt in den Einsatz kommen. Und das zeigt einfach, was ich so eingangs versucht hatte, auch zu erwähnen, German Angst und diese Technologie Distanz, die wir in Deutschland viel zu früh haben und viel zu wenig sozusagen uns Gedanken, glaube ich, über die für mich ist es trotzdem eine Wertschöpfungskette von der schulischen Ausbildung zur beruflichen Ausbildung, zur akademischen hin zum Wirtschaften letztlich dann in der Realität. Diesen Zusammenhang machen wir zu wenig und die Gesellschaft für Informatik fordert, glaube ich, seit 1969 einen flächendeckend vergleichbaren Kompetenzabschluss an deutschen Schulen im Bereich IT seit 1969. Und das haben wir bis heute nicht. Wir haben bis heute keinen flächendeckenden Informatikunterricht. Es kommt auf die Bundesländer an, wie sie was wo einführen wollen. Und wir ernten am Ende genau ein Bildungssystem, was wir, ehrlich gesagt, nicht zukunftsfähig im 21. Jahrhundert aufgestellt haben.
Ich kann, glaube ich, die Zuhörerinnen und Zuhörer ganz grob in drei Gruppen teilen. Ja? Ein Teil arbeitet in Unternehmen mit bis zu 10 Mitarbeitenden, ein Teil vielleicht bis zu 100 Mitarbeitenden und ein Teil in Unternehmen, die größer sind. Wenn man jetzt mal sagt, für diese drei Unternehmensgrößen, bis 10, bis 100 und darüber hinaus, was sind so die Top 3 Dinge, die man eigentlich, wo man sagt, das muss halt einfach klar sein oder das müsst ihr geregelt haben, damit ihr einigermaßen mit einem halben blauen Auge rauskommt, wenn es ernst wird.
Ja, es gibt so eine schöne Idee einer Security-Reifegrads. Ja. Das sind so, je nachdem, wie man fragt, irgendwie 6 oder 7 Schritte. Und Die Frage ist immer, wo befindet sich ein Unternehmen? Das hat wenig mit der Größe des Unternehmens zu tun, manchmal auch. Aber die wesentlichen Schritte sind einmal, dass man sich am Anfang ganz klar Gedanken darüber macht, wie denn überhaupt meine gesamte IT-Security aussieht, meine IT-Landschaft aussieht. Das ist häufig das größte Problem. Die Leute wissen selbst in kleineren Unternehmen schon gar nicht mehr, welche Systeme benutzen meine Mitarbeiterinnen überhaupt alle? Wo stehen die? Wer betreibt die? Wer hat da drauf Zugriff? Welche Daten liegen da drauf? Und dann stellt man irgendwann fest, oh, da liegt ja noch eine Kopie meiner Datenbank irgendwie auf dieser öffentlichen Dropbox. Mhm. Ja, und dieser Überblick ist schon mal so ein allererster Schritt, das hinzukriegen. Und dann kann man sich im zweiten Schritt Gedanken darüber machen, welche dieser Systeme will ich tatsächlich nutzen? Welche der Systeme haben sich meine Mitarbeiter überlegt und es sind vielleicht gar keine gute Idee? Welche Systeme kann ich davon wie absichern durch zum Beispiel bestimmtes Access Management, also wer darf darauf zugreifen etc.? Und dann, welche Daten sollen in welches System überhaupt rein dürfen? Möchte ich zum Beispiel meine Kundendaten wirklich auf Dropbox erlauben oder dürfen meine Mitarbeiterinnen das nicht machen?
Gibt es das irgendwie zum Download? Also denn du sagst, dass es weniger die Größe des Unternehmens, die wichtig ist, sondern vielleicht so eine Art Reifegrad, dass man zumindest so die ganz low-hanging fruits zumindest einmal besprochen hat. Also wo finde ich das?
Oh, da gibt es, wenn man nach IT oder Security Reifegrad sucht, von allen möglichen Beraterinnen und Anbietern tolle Anleitungen. Die unterscheiden sich alle ein bisschen, aber vom Kern her sind die alle gleich.
Wenn ich jetzt in der Unternehmensführung bin, was sind so 2, 3 Fragen, die ich mich heute nochmal stellen sollte, egal ob sie wehtun oder nicht?
Ich glaube, das hatte ich vorhin auch schon eingangs erwähnt, habe ich einen Plan, wenn der vermeintlich unwahrscheinliche Fall eines Cyberangriffs eintritt? Habe ich einen Notfallplan? Weiß ich, was zu tun ist, mit wem ich sozusagen interagiere? Und ich glaube, diese Frage müssen sich die Unternehmen zukünftig alle mit Ja beantworten. Denn es gibt keine 100%ige Sicherheit. Es gibt aber die Möglichkeit, frühzeitig zu erkennen, dass ich ein Problem habe und dann einen Plan zu haben, wie ich gegen dieses Angriffsszenario XYZ vorgehe. Und ich glaube, das ist das allererste, was wir mit auf den Weg geben müssen. Und die anderen Punkte wie eben eine permanente Sensibilisierung und Schulung der Mitarbeitenden auf allen Ebenen des Unternehmens, denn jede Ebene des Unternehmens ist ein potenzielles Einfallstor für Cyberattacken. Das, glaube ich, ist eben auch, das war das, was ich eben meinte, kein Kostenfaktor, sondern es ist eine Investition in die Arbeitsfähigkeit des Unternehmens und so muss es auch verstanden werden. Und ich könnte den Begriff Unternehmen auch mit Verwaltung noch ergänzen oder, weil alle Systeme sind mittlerweile so miteinander vernetzt, dass jeder eigentlich diese Grundregeln beherrschen sollte.
Ja, das mit den Kosten kann ich immer noch unterstreichen. Es gibt da so ein schönes Sinnbild, ne? Eine Sicherheitslücke, die ist vom Anfang an irgendwo in dem Produkt, das man zum Beispiel selber als Softwareentwickler oder sowas oder Entwicklerin gebaut hat, drin. Und mit der Lebenszeit wird es einfach immer nur teurer, die zu beheben oder drin zu haben, weil sie ausgenutzt wird. Das heißt, in Security investieren, um sie frühzeitig zu beheben, ist einfach eine Investition in die Zukunft, um Kosten zu verhindern. Und den Punkt, den du gerade sagtest, Alex, finde ich auch sehr wichtig. Pläne zu haben ist super. Der nächste Schritt, den auch alle mal machen sollten, ist, diese Pläne mal zu verproben. Und wenn es nur in einem Tabletop-Exercise ist, als Übung am Tisch, wo man sagt, jetzt tun wir mal so, als ob unser Firewall ausgefallen ist und ich hole den Sicherheitsplan raus und wir versuchen das mal durchzugehen. Was müssen wir tun? Funktioniert das, was wir hier aufgeschrieben haben? Stimmen unsere Zeitschätzungen dafür? Fehlen da irgendwelche Informationen, die wir jetzt nicht zugreifen können, weil das in einem Dokument auf dem Share liegt, der jetzt nicht mehr erreichbar ist? Und so weiter und so fort, dass man einfach diese Pläne auch mal praktisch geübt hat. Weil Pläne sind super, sie umgesetzt zu haben einmal und geübt zu haben, sodass die Leute wissen, was sie tun, ist das Wichtige.
Wenn, ich glaube, also mich hält zum Beispiel ab davon, dass ich eine Banküberfalle, dass ich denke, da könnte ich auch ernsthaft einen auf die Mütze bekommen. Ja? Ich kann mir vorstellen, dass viele Hackerinnen und Hacker jetzt nicht so eine Riesenangst haben. Ja? Die haben das Gefühl, es kann irgendwie klappen, dass ich da reinkomme, aber vielleicht auch nicht. Aber ich werde sicherlich irgendwie heute Abend Netflix gucken und werde irgendwie morgen wieder irgendwie mit meinen Freunden chillen oder sowas. Falls man irgendwie sagt, man hat so richtige Bürozentren rausgefunden, in denen halt wirklich nur Hacker rumsitzen, die den ganzen Tag Unsinn machen, und die dann auch sagt, also für die Zukunft, liebe Freunde, das wäre für uns auch schon mal so ein Marschflugkörperziel, weil das schon wirklich relevant ist. Glaubt ihr, sowas würde Internet-IT-Kriminalität verringern oder wird das keinen Einfluss haben?
Ich glaube, strafrechtliche Verfolgung würde tatsächlich dazu führen, dass einige dieser Ransomware-Gangs zum Beispiel nochmal anders nachdenken. Die Frage ist halt nur, sind die nicht vielleicht irgendwann schon zu groß geworden, zu mächtig, zu gut darin, sich zu verstecken, weil sie so lange in geschützten Arealen, wie auch immer, gearbeitet haben, dass sie sich halt ihre Strukturen aufbauen konnten, hinter denen sie sich jetzt verstecken können. Also es gibt genügend Beispiele auch von anderen größeren Gangs, die Betrugsmaschen übers Internet machen, die operieren aus Ländern, die eigentlich eine Rechtsdurchsetzung haben, zum Beispiel Indien oder so, aber die so groß sind und so viel Geld verdient haben, dass sie es schaffen, immer wieder sich abzusichern und sicher fühlen.
Ja, in der Tat. Also, was soll ich mit auf den Weg geben? Ich halte jetzt das Mittelstreckenraketen-Szenario vielleicht auch nicht so für ganz konform. Aber in der Tat, es müssen internationale Kooperationen umgesetzt werden, die mit dem Ziel der Nicht-Toleranz solcher Aktivitäten einhergehen. Wir haben beispielsweise auch immer zu einer, ich sag mal, einer Art Genfer Konvention für das Internet hingewiesen, dass man sich vielleicht auch einfach mal auf internationaler Ebene klarer darüber wird, welche Bedeutung diese Infrastrukturen mittlerweile haben und diese Vernetzung der Systeme und welchen Impact es eben auf die Menschheit haben wird, wenn wir das gnadenlos in dieser Form ausbomben. Da mögen wir noch über ein paar Milliarden Euro Schaden in Unternehmen irgendwie hinwegsehen wollen, aber am Ende kann das alles wirklich letale Folgen haben zu einem Komplettzusammenbruch. Und ich glaube, das kannst du nicht mehr auf nationaler Ebene, noch nicht mehr auf europäischer Ebene lösen. Das sind wirklich Themen, die wir im Bereich der UN, und da würde ich auch, wie gesagt, so hochgreifen, zu sagen, eine Art von Genfer Konvention im IT-Bereich irgendwann notwendig ist, dass irgendwo es zumindest einen Konsens gibt, was geht nicht.
Aber ich habe schon mit meinen Ohren richtig verstanden, dass grundsätzlich die Strafverfolgung bei weitem noch nicht so gut ist oder so hoch ist, wie sie sein könnte, und dass das sicherlich auch ein Problem ist, warum diese organisierte IT-Kriminalität so hoch ist, wie sie ist.
Davon gehe ich schwer aus, ja. Und ich denke auch, das ist auch ein Thema, das viel zu selten auf dem politischen Parkett wirklich mal ausgetragen wird. Da hat man natürlich immer größere, wichtigere Themen, und dann wirkt es diese Ransomware-Gangs immer nur wie so ein, wie soll ich sagen, kleineres Thema, das man jetzt nicht gerade bei einem, weiß ich nicht, Russland-Ukraine-Konflikt noch mit austrägt. Ne?
Ja, verstehe. Wenn ich jetzt im Unternehmen sitze, und ich hatte vorhin schon gehört, oft dauert es eine Zeit lang zwischen der Infiltrierung meines Systems und der tatsächlichen Attacke, die ich dann irgendwie mitbekomme. Was ist denn jetzt, also vielleicht ist ja tatsächlich irgendwie 7% oder 10% der Zuhörenden jetzt von dem Podcast haben vielleicht gerade schon eine Infiltrierung ihres Systems. Was können die machen, um einigermaßen zuverlässig rauszufinden, ob die schon jemanden haben, der ihre Daten mitliest?
Oh ja, das Rausfinden ist immer natürlich eine schwierige Sache. Inzwischen geht die Meinung in der IT-Security-Szene viel mehr darum dahin, statt irgendwie sich nur abzusichern im Sinne von Erkennung und Sicherheit, im Sinne von, ich baue einen Parameter auf und schütze mich nach außen, auf die Wiederherstellung aufzuachten. Das heißt, mein Tipp wäre gar nicht so groß, dazu zu sagen, ey, jetzt versuch mal hier irgendwie das Detektionstool und hier noch einen Virenscanner oder sonst was. Wenn du den Standardschutz drauf hast und der das nicht findet, dann ist der nächste Schritt meines Erachtens, dich vorbereiten auf den Ernstfall, das Nötige. Ne? Was wir schon sagten, die Sicherheitspläne sich überlegen und tatsächlich dann mal üben, das wieder aufzusetzen. Weil tatsächlich ist es häufig so, dass die Zugriffe gar nicht irgendwelche unbedingt Schadsoftware oder sowas brauchen, sondern dass tatsächlich zum Beispiel ein geknackter Zugang eines Administrators ist. Und den zu detektieren, ist selbst für einen Virenscanner ziemlich schwierig.
Verstanden. Wenn ich euch beiden 50 Millionen Euro in die Hand drücke, aber ihr müsstet mir versprechen, dass ihr davon die IT-Sicherheit Deutschland erhöht, wie würdet ihr die ausgeben, 50 Millionen Euro?
Da muss ich auch erstmal drüber nachdenken.
Ja, ja, auf jeden Fall. 50 Millionen Euro sind wahrscheinlich im Zweifel dann auch gar nicht so viel, wenn wir uns überlegen, dass wir bundesweit verschiedene Stakeholder auch zusammenbringen müssen. Wenn ich glaube, das ist eine der großen Maßnahmen. Wir sprachen vorhin über das BSI. Wir sprechen über kleine mittelständische Unternehmen aus der Anwenderindustrie, die eigentlich ein komplett anderes Ziel im Leben oder im Geschäftsleben eben auch haben. Und IT-Sicherheit sozusagen leider oftmals noch so als nice to have, beziehungsweise einfach als nicht den Hauptgeschäftszweck betrachten. Und dann eben auch die IT-Sicherheitsindustrie per se, also auch von, haben wir von Beratungen bis hin zu großen Tool-Anbietern, das zusammenzubringen und dann individuell, ich sag mal, auch Handreichungen und Empfehlungen zu geben. Welches Tool kann ich als kleiner mittelständischer Unternehmer einsetzen, ohne, ich weiß es nicht, gegen die DSGVO zu verstoßen, ohne gegen den AI Act zu verstoßen, den DSA irgendwie berücksichtigt zu haben. Also wir haben ja unglaublich, oder die NIS-Umsetzungsrichtlinie auch beachtet zu haben. Wir haben unglaublich ein breites Feld an Regularien. Und ich glaube, dass kleinen mittelständischen Unternehmen das oftmals wie ein Dschungel wirkt, der aber auch dann irgendwie lähmend und betäubend wirkt und leider einfach mal ein ich mach das jetzt ausschließt. Und ich habe es vorhin German Angst genannt, aber vielleicht ist es eben auch einfach European Überregulierung an dieser Stelle, die einfach nicht einheitlich genug ist und die auch nicht gut genug oder einfach genug erklärt wird. Und das aufzuheben, glaube ich, dazu brauchst Geld, dazu brauchst aber eben dann auch die Bereitschaft der verschiedenen Stakeholder zusammenzukommen und pragmatisch Lösungen anzubieten, die alle befähigen zu sagen, ich mach das jetzt einfach mal.
Also ich nehme mit, du würdest es versuchen, so umzusetzen, dass man einfach mehr Lust auf sich ins Bewegen kommt und nicht irgendwie denkt, oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen kann, sondern gucken, Eintrittshürden verringern und Stück für Stück so ein bisschen Anschwung geben, dass man einfach mit der Zeit besser wird, sich mehr zutraut und mehr Ahnung hat, was so alles an.
Genau,
an
und dabei eben auch eben das Gefühl haben, ich glaube, das ist so das Schlagwort, was wir natürlich aus der Verbandswelt immer haben, Rechtssicherheit. Das heißt, das, was ich hier tue, das ist okay. Ja.
Okay, danke schön. Jan?
Ich glaube, ich würde ein Programm fördern, um Open-Source-Software auf Sicherheitslücken zu überprüfen. Weil wir haben häufig das Problem, fast alle Software, die wir heutzutage bauen, wird aus Komponenten von Open-Source-Software zusammengestellt, was gut ist, weil wir dann gemeinsame, sichere oder auch bekannte Software benutzen und uns darüber auch Energie poolen und diese vorantreiben und besser machen. Aber das Problem ist, dass wir heutzutage in so einer Standardsoftware einfach mal locker 100 oder mehr andere kleine Softwarepakete aus dem Internet drin haben, wo wir den Überblick nicht mehr haben. Ja. Was ist das alles? Wie sieht's aus mit der Security? Und wenn man jetzt die 50 Millionen darauf werfen würde, einfach mal die, ich weiß nicht, wie viel 100 man dieser Softwarepakete dann damit mal testen könnte auf Security, dann glaube ich, könnten wir die da schon dieses Ökosystem deutlich stärken und viele Sicherheitslücken, die in Software auftaucht, nicht weil die Programmiererin Fehler gemacht haben, sondern weil sie eine Abhängigkeit drin haben, reduzieren.
Das fand ich zwei konkrete und auch sich ergänzende Beispiele. Herzlichen Dank schon mal. Wir kommen so ein bisschen zum Ende. Ich habe natürlich zugehört. Ich habe wieder mitgenommen, wie groß einfach dieser Faktor Mensch ist, wie groß der Faktor Komplexität ist und wie viele Unternehmen auch immer noch die Frage haben, wie fange ich denn an, sodass eigentlich am Ende leider die Leute erst ins Doing kommen, wenn es dann wirklich knallt und auf einmal die Dateien verschlüsselt sind. Was sind eurer Meinung nach die zwei Punkte, die man mitnehmen sollte heute aus dem Gespräch, wo ihr gesagt habt, ja, das wäre mir schon wichtig, wenn jetzt eine Hörerin oder Hörer nur die letzten 5 Minuten gehört hat, das wäre toll, wenn das gemerkt wird. Ich weiß nicht, wer von euch anfangen möchte.
Kann ich gerne machen. Also ich würde sagen, überlegt euch, wie seid ihr aufgestellt mit eurer IT-Security? Sucht euch mal einen IT-Experten oder Expertin und macht mal eine Gap-Analyse, um eure aktuelle Sicherheitszustand festzustellen und zu gucken, wo ihr hin wollt, was ihr dafür tun müsst. Weil ich glaube, diese Klarheit zu kriegen, ist der erste wichtige Schritt. Und dann kann man sich eben diese Maßnahmen überlegen und umsetzen.
Ja, und von meiner Seite, mir wäre wichtig, nochmal im Endeffekt klarzumachen, Investitionen in IT-Sicherheit sind eben Investitionen und es sind keine Kostenfaktoren. Nichts tun wird immer teurer am Ende sein, als sich im Vorfeld darüber im Klaren zu sein, dass die Mitarbeitenden sensibilisiert werden müssen, geschult werden müssen im Umgang mit den Systemen, denn das ist das größte Einfallstor. Und ich glaube, unterschätzt mir das Potenzial von E-Mails nicht. Wir sind mit dem BSI jetzt auch als Eco-Verband, wollen wir einen Monat der E-Mail-Sicherheit machen, denn es ist immer noch das größte mediale Einfallstor, was wir haben. Auch wenn wir jetzt 40 Jahre E-Mail in Deutschland haben, es wächst weiter und es wird auch weiterhin eben genutzt, um IT-Sicherheit auszuhöhlen.
Lieber Alexander, lieber Jan, tausend Dank für euren Input. Ich glaube, besonders die unterschiedlichen Perspektiven sind wertvoll und regen sicher zum Weiterdenken an. Ich finde, das habt ihr sehr gut gemacht.
Ja, danke dir für die Einladung.
Ich freue mich, dass ihr da wart. Weiterhin vielen Erfolg und an meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer von den Lautsprechern, auch euch vielen Dank fürs Zuhören und natürlich fürs Abonnieren, falls euch die Folge gefallen hat. Diesen Inside Talk, der erscheint immer einmal im Monat, am letzten Freitag, und zusätzlich haben wir jeden Montag für euch den Podcast Digitale VorreiterInnen von Vodafone Business mit tollen Gästen, tollen Gesprächen und garantiert auch immer etwas zum Lernen und manchmal sogar zum Schmunzeln. Ich freue mich, falls du da auch demnächst wieder zuhören wirst, und ja, bis dann würde ich sagen, komm gut durch die Woche. Ganz liebe digitale Grüße von
Alexander,
Jan
und von Christoph. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.